Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst. Von der Frankfurter Buchmesse.
Und mit Publikum. Ich grüße Sie. Hallo.
Wir sind hier in Halle 3.1 und wir sind erstmal Miriam C.
und Christian Raab.
Und viel wichtiger aber natürlich unsere Gäste, die wir für diese Stunde eingeladen haben. Zwei Gäste, mit denen wir über Protest sprechen, über Klimaprotest und zivilen Ungehorsam, ob er der Demokratie eigentlich schadet oder sie gefährdet.
Ja, das kann man schon fragen angesichts dieser Kosenamen, die es zuletzt gegeben hat. Ne? Also aus den Klimaklebern sind Klimakriminelle geworden, Klimaterroristen. Da tragen manche ganz schön dick auf, oder?
Ich finde vor allem beide Seiten tragen dick auf in diesem Diskurs.
Ehrlich gesagt, auch unsere Gäste tragen ziemlich dick auf, ne, als wir die Bücher gelesen haben. Jasmin Mbarek ist bei uns. Die Journalistin hat ein Essay über Protest geschrieben, über die Wirksamkeit und Risiken des zivilen Ungehorsams. Hallo Frau Mbarek, grüße Sie, schön, dass Sie da sind.
Freue mich sehr, danke.
Sie schreiben, und das ist das Dickauftragen, Protest ist ein Fick-Dich, er ist impulsiv, er ist vulgär, er ist rau, er ist ehrlich. Ist das ein Kompliment?
Ja, also ich meine es zumindest als Kompliment. Ich glaube, wenn man es schafft, mit dem eigenen politischen Vorhaben so einen Knall in die Gesellschaft setzen zu können, dann ist das ein gutes Fick dich.
Und unser zweiter Gast ist Lea Bonacera. Ich bin gespannt, was sie genau dazu sagt. Sie ist Mitbegründerin der letzten Generation und ihr Buch heißt Die Zeit für Mut ist jetzt, wie uns ziviler Widerstand aus der Krise führt. Herzlich willkommen, Frau Bonacera. Schön, dass auch Sie da sind.
Freue mich, da zu sein. Hi.
Ja, das Impulsiv, das Vulgär, das fickt dich. Wäre das ein Kompliment für Ihren Protest?
Also ich kann Frau Mbarek nur zustimmen. Ich glaube, dass der zivile Widerstand sehr effektiv sein kann. Und das ist ja auch das, was du damit ausdrücken wolltest. Deswegen würde ich das auf jeden Fall so unterschreiben.
Also elegant umgedeutet, ne?
Also Protest muss immer nerven, um gehört zu werden. Weltzeituhr in Berlin anmalen, Leute im Stau stehen lassen. Nerven muss sein.
Naja, er soll halt die Probleme aufzeigen, die wir gerade in unserer Demokratie haben und dass es unbequem ist, sich damit auseinanderzusetzen und dass nicht alles so läuft, wie wir uns das gerade wünschen. Ich glaube, das kann sehr unbequem sein und daher eben auch das Stören, ja.
Wo liegt denn, Frau Mbarek, wenn wir sagen, Protest ist vulgär und rau, wo liegt denn eigentlich dann der Unterschied zum reinen Krawall?
Naja, ich finde, also dieser Begriff zusammen, also es kann auch Krawall sein, kann auch eine Form von Protest sein. Also das ist, wenn wir jetzt das aufmerksam machen durch irgendeine Aktion, ob das verbal ist oder wenn man auf die Straße geht etc., das ist ja einfach, wenn man ein politisches Vorhaben hat, was man währenddessen vorträgt oder symbolisiert, ist das per se alles im Spektrum zwischen friedlichem Protest, zivilem Ungehorsam, Besetzung, all diese Formen, die es gibt.
Aber dann frage ich mal kurz nach Krawall, Frau Bonacera, wäre das immer noch ein Kompliment für Sie?
Also wie ich den zivilen Widerstand verstehe und wie er ja auch definiert ist in den Wissenschaften, ist es sehr eng verbunden mit einer Friedlichkeit. Also dass die Menschen, die den zivilen Widerstand ausüben, friedlich bleiben ihren Mitmenschen gegenüber. Und deswegen würde ich sagen, ist Krawall eher ein abwertendes Wort dem gegenüber, was die Leute versuchen.
So, wir haben was vielleicht doch ein bisschen was zu besprechen.
Ein bisschen was, ja. Ich glaube doch schon, ja. So ganz so einig werden die beiden sich hoffentlich nicht sein. Jasmin Mbarek, Journalistin, mit ihrem Essay Protest über Wirksamkeit und Risiken des zivilen Ungehorsams und Lea Bonacera, Mitbegründerin der Klimagruppe Letzte Generation, Die Zeit für Mut ist jetzt, so heißt ihr Buch. Sie sind ja aber nicht nur Aktivistin, sondern auch angehende Wissenschaftlerin. Sie arbeiten gerade, Sie schreiben gerade an Ihrer Doktorarbeit am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Was ist das vermutlich sehr passende Thema?
Das Thema ist ziviler Widerstand in Demokratien. Weil wir sehr viel Forschung zu den Diktaturen haben und in den Demokratien gibt es auch einiges, aber da ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Und ich würde schon sagen, wenn man die Doktorarbeit schreibt, ist man nicht nur Angehende, sondern ich würde mich schon den wissenschaftlichen Bereich...
Das war nicht abwertend gemeint.
Alles Gute.
Wenn Sie da forschen, dann gehen Sie ja vermutlich auch in die Geschichte des zivilen Widerstands rein. Dann jetzt wieder als Aktivistin gedacht. Was sind da Ihre Vorbilder? Wer sind Ihre Vorbilder? Welche Bewegungen?
Also zu Beginn war ich sehr inspiriert von der Bürgerrechtsbewegung, einfach weil dazu sehr viel auch öffentlich ist und die Frauen da eine große Rolle gespielt haben, was ein Thema ist, was mich sehr interessiert hat. Aber mittlerweile begebe ich mich so ein bisschen in die deutsche Protestgeschichte und es ist einfach Wahnsinn zu sehen, wie viel Protest auch in Deutschland da ist, von dem wir gar nicht wissen, angefangen bei den Göttinger Sieben bis zum Volkszählungsboykott der Wende, der Anti-Atomkraftbewegung, alles unglaublich vielfältig und da suche ich gerade ganz, ganz viel die Inspiration.
Sie erwähnen jetzt in Ihrem Buch aber auch so diese ganz großen klassischen zivilen Widerstandsbewegungen, also die Montagsdemos in der DDR 89, Nelson Mandelas Kampf gegen das Apartheidsregime, auch die schwarze Bürgerrechtlerin Rosa Parks, die sich 1955 geweigert hat, diesen Platz für den Weißen im Bus freizumachen. Ist das nicht auch ein bisschen anmaßend, diese Vorbilder?
Nein, diese Beispiele wurden ja wissenschaftlich analysiert und daraus wurden Theorien abgeleitet. Und ich bediene mich an den Theorien und setze nicht unseren Protest mit den historischen Beispielen gleich. Aber ich versuche ja aus der Vergangenheit und auch aus dem Wissenschaftlichen zu lernen, um eben den zivilen Widerstand in Deutschland auch möglichst effektiv zu machen.
Frau Mbarek, in Ihrem Buch geht es immer wieder mal um so eine Moralisierungsfalle. Die ist dann da anders gemeint, aber war meine Frage gerade schon so Teil der Moralisierungsfalle? Oh, da seid ihr anmaßend?
Ja, ich glaube, es ist natürlich ein Weg, Kritik an einer Bewegung zu finden, wo man einfach keine Zeit mit verschwenden müsste. Trotzdem ist es eine berechtigte Frage, gerade wenn man auf den Blick Wörter wie intersektionaler Klimakampf und Privilegien hinterfragen und Westen versus globaler Süden, dann ist das natürlich eine durchaus berechtigte Frage. Aber ich bin, wie Sie wissen, ja nicht so ein großer Fan von Übermoralisierung.
Das stimmt. Intersektionalität ist, wenn sich verschiedene Benachteiligungen überschneiden.
Wenn wir uns diese Haltung anschauen, in denen beide ihre Bücher, diese unterschiedlichen Haltungen, in denen beide geschrieben sind, würde ich sagen, es gibt vielleicht nicht nur sowas wie eine Moralisierungsfalle, vielleicht gibt es auch sowas, Frau Mbarek, wie eine Gleichgültigkeitsfalle. Sie sagen ja, Sie sind Klimapessimistin, die Sache, haben Sie vielleicht schon recht, da Klimaschutz müsste man was machen, ist aber viel zu spät. Außerdem, ich bin ja zum Glück nur die Journalistin, ich stelle hier nur die Fragen.
So wie wir jetzt gerade geschickt, ne?
So wie wir jetzt natürlich gerade, ja, aber ist es nicht ein bisschen auch bequem? Gleichgültig?
Nee, es ist, also ich meine mit der Gleichgültigkeit vor allem, dass wir sie in Debatten vergessen. Also gar nicht, ob ich persönlich ein Fan davon bin, sondern wenn wir davon sprechen, warum eine gewisse Art von Moralisierung nicht ankommt oder wir das Gefühl haben, wir sagen das Richtige, wir stehen für das Richtige ein, aber die gesamte Gesellschaft nimmt es nicht auf, wählt nicht Parteien, die das widerspiegeln in ihren Gesetzen, dass das sich dann noch mehr verschärft, weil man diese Gleichgültigkeit der anderen vergisst. Und ich glaube, gerade in der Klimadebatte, das meine ich mit Klimapessimistin, ich glaube, das Spektrum von Menschen, die entweder denken, es ist nicht mehr aufhaltbar, oder jene, denen das einfach egal ist, aber die es nicht leugnen, davon sind einfach wahnsinnig viele Menschen in dieser Gesellschaft und die gehen mir einfach in der Debatte ein bisschen verloren, wenn wir auch über Mobilisierung sprechen.
Ja, aber Sie bezeichnen sich ja selbst als eine. Also
ja.
Sie wissen das alles.
Ja.
Machen Sie sich nicht bequem?
Nee, ich finde, dass dieser Begriff Klima, also ich habe den ja so ein bisschen aufgegriffen, ich habe ein Essay für die Zeit geschrieben, dadurch ist auch dieses Buch entstanden, weil dieses pessimistisch sein, also runtergebrochen, dass ich denke, okay, ich fliege nicht mehr, ich habe das und das, ich will Parteien, die das und das machen, aber eigentlich müsste die Kohlekraft runtergefahren werden, um annähernd das einzuhalten, was Deutschland oder vielleicht auch der europäische Kontinent einhalten müsste, passiert, dass man dann in so eine, also dass ich mir meine eigene Wut eigentlich vorwegnehme und denke, okay, das passiert realpolitisch gesehen wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, daraus speist sich dieser Begriff. Einfach machen im Sinne von, dass ich mich darauf ausruhe, tue ich ja nicht, weil ich gehe ja trotzdem auf irgendwelche Podien, mich kann man immer noch überzeugen, darum geht's nicht. Und was ich wähle, sage ich ja auch nicht. Aber ich finde eigentlich, dass es wichtig ist, dass dieser Begriff überhaupt in die Debatte kommt, weil wenn man dann über diese Menschen spricht, vielleicht mobilisiert sich ja was anderes. Also ich will mir nicht anmaßen, dass ich die Debatte bereiche, aber ich glaube, dieser Klimapessimismus, der ist mir einfach zu kurz gekommen.
Und die journalistische Haltung Klimaprotesten gegenüber, wie würden Sie die beschreiben, die Sie für richtig halten?
Meine persönliche, ich würde das gar nicht bewerten. Ich glaube, alle Proteste, die demokratisch sind, verdienen Aufmerksamkeit und Debatte, aber in beide Richtungen, also egal, ob wir jetzt auch von linker oder rechter Färbung im demokratischen Sinne sprechen. Ich finde, dass Journalisten den Fehler gemacht haben, dass wir bestimmte Dinge, die wir in der gesamten Gesellschaft für selbstverständlich halten, relativ schnell als richtig gefärbt haben. Und ich glaube, richtig oder falsch zu färben, ist gar nicht meine Aufgabe, wenn ich jetzt bei der Zeit Artikel schreibe, sondern den Raum zu geben für Menschen, die erklären, ob das richtig und falsch ist. Das ist was anderes.
Sven Plöger ist heute im Tacheles auch hier im Deutschlandfunk Kultur und der sagt, naja, liebe Journalisten, das ist nicht beide Seiten abbilden, wenn ihr auf der einen Seite die wissenschaftlichen Fakten habt und auf der anderen Seite die keine Fakten sind. Das haben Sie jetzt vermutlich nicht gemeint? Haben Sie es gemeint? Ich weiß nicht.
Nee, es gibt einen Unterschied, ob ich als Medium meiner Pflicht nachgehe, über Klimakatastrophen zu berichten. Natürlich dauernd. Also auch auf unserer Seite ist das so, Klimajournalisten, wir haben extra Journalisten, die sich nur damit befassen. Ich kann übrigens auch sagen, per se Klimajournalismus, wenn wir darüber sprechen, ob Leute das wissen, lesen, die Leute wissen das alles, es ist also so ein ständiger Informationsfluss, der stattfindet, aber das gesellschaftliche Einsortieren, das ist keine moralische Gesinnungsfrage von Journalisten, es tut mir leid. Das ist, da muss man eine demokratische Gesellschaft abbilden können.
Frau Bonasera, wie würden Sie denn Ihre Haltung beschreiben. Die letzte Generation geht ja ganz anders um mit Emotionen. Emotionen werden oft artikuliert, übertragen, vielleicht auch provoziert. Wie ist Ihre Haltung? Wütend, besorgt, panisch?
Also natürlich, wenn ich darauf gucke, wie wir gerade in der Klimapolitik stehen, dass ich weiß, dass wir die 1,5 Grad vor 2030 überschreiten werden, dass wir gerade auf dem Weg in eine 3 Grad heißere Welt sind, wo wir Probleme haben werden, unser Essen anzubauen, das macht erstmal Angst. Und ich kann auch den Pessimismus sehr gut nachvollziehen, weil in der Zukunft, in die wir schauen, dass man dazu neigt, vielleicht direkt in diese Resignation auch zu rutschen. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, den ich versuchen möchte, mit meinem Buch eben zu vermitteln, dass wir, wenn wir wissen, was passiert, nicht sofort in so eine Ohnmacht kommen, sondern dass wir diesen ganz wichtigen Schritt von Handeln und uns auch selbstwirksam bei dem fühlen und noch was erreichen können, dass wir den noch näher beleuchten müssen, weil der geht mir tatsächlich auch in den Medien und in der Berichterstattung sehr verloren. Ich glaube, die Journalistinnen haben eine unglaublich essentielle Rolle in dem ganzen Thema. Und leider wird da so ein bisschen darauf auch angesprungen, finde ich, wie auch die Regierung auf die Proteste blickt, aber gar nicht so die wissenschaftliche Seite dahinter beleuchtet, wie effektiv das eigentlich sein kann. Weil wenn man schaut auf die Straße, dann kann man ja erstmal mit neutralem Blick da drauf schauen. Und oft geht es dann in die Ecke, man sieht Chaos und was Ineffektives. Aber aus den Wissenschaften wird halt gesagt, man sieht was sehr Wirkungsmächtiges, Demokratisches, was Starkes. Und das ist eine Perspektive, die ich mir noch viel mehr wünschen würde.
Und wie haben Sie jetzt Ihr Buch, wie neutral haben Sie jetzt Ihr Buch geschrieben? Als Wissenschaftlerin oder ist das das Buch einer Aktivistin?
Es ist beides. Also ich gehe ganz eindeutig auf die wissenschaftlichen Studien und die Theorien, die wir dazu haben, ein. Und das ist ja in den Wissenschaften nicht fremd, dass man auch Praxiserfahrung damit sammelt. Viele Forscher sind auch selber Teil von Protesten gewesen. Und natürlich muss man da eine ethische Distanz auch wahren und sich selber immer wieder hinterfragen. Aber ich denke trotzdem, dass es sehr bereichernd sein kann, eben diese beiden Welten auch zusammenzubringen.
Wir haben ganz am Anfang darüber geredet, ob Protest eigentlich nerven muss, um irgendwas zu erreichen. Frau Bonacera, Sie fanden das Wort Krawall nicht so gut. Frau Berg, Sie haben es durchaus nicht abgelehnt. Und ich muss da immer denken, ich habe in meiner Straße, da sind noch so die letzten 8 verbliebenen Corona-Leugner. Die demonstrieren da immer noch. Die haben inzwischen ihre Schilder ausgetauscht. Mittlerweile demonstrieren die pro Putin, für den Verbrennermotor und gegen das Gendern. Das denke ich mir jetzt nicht aus, das tun die wirklich. Und ich glaube, was wirklich frustrierend für die sein muss, ist, dass mittlerweile sich keiner mehr über die ärgert. Die stehen da einfach und werden ignoriert. Also braucht Protest, um erfolgreich zu sein, ja, eine Aufreger, Eskalation vielleicht sogar?
Davon können ja marginalisierte Gruppen ein Lied singen, wie sehr bestimmte Dinge nicht gehört werden, wenn die gesamte Gesellschaft nicht davon betroffen ist. Und bei der Klimakrise haben wir natürlich einen akuten, drängenden Zeitrahmen. Also irgendwann protestiert man nicht mehr dafür, dass man irgendwas ändert, sondern dann protestiert man dafür, dass man irgendwie noch Lebensräume hat, die fair verteilt werden oder so. Also ich würde gar nicht sagen, dass diese Menschen kein Gehör mehr finden, weil diese Übernahme rechter Parteien und Gruppierungen, die diese Proteste für sich vereinnahmt haben, die haben wahnsinnig davon profitiert. Ich glaube aber die...
Ich meinte die 8 in der Straße da.
Genau, die 8 in der Straße sind aber auch die Journalisten vielleicht zu Beginn zu gezielt ignoriert haben, weil man wenn Leute bestimmte Dinge erfüllt haben, also sie fanden es vielleicht ein bisschen komisch, dass wir Waffen geliefert haben und sie haben auch schon, die wollten die Impfung schon nicht haben, dass diese Generalisierung in antidemokratischen Rahmen relativ schnell stattfindet und das ist am Ende am schlimmsten für oft auch marginalisierte Gruppen oder für so Momente, wo man wieder denkt, ach, die gesamte Gesellschaft steht eigentlich bei einem Punkt und moralisch sind wir eigentlich alle da und da. Aber diese Gruppe wird immer größer. Wenn man sie ignoriert, dann ist das ganz schön übergriffig und glaube ich auch einfach wahnsinnig gefährlich. Und ich glaube, diese 8 Leute, was wählen die heute? Zu welcher Gruppe würden die sich vielleicht anschließen, wenn die nächste Pandemie kommt? Zu welchen Mitteln würden sie greifen? Welchen zivilen Ungehorsam würden sie leisten, wenn sie das Gefühl haben, sie werden gar nicht mehr gehört? Das heißt, das ist eine lange Leiter.
Ja, genau. Und genau diese Ignoranz meinte ich ja. Und die Frage, braucht Protest also, um zu funktionieren, Eskalation?
Nein. Aber um gehört zu werden, braucht es oft medial oder politisch, wenn wir jetzt von Talkshows sprechen oder wer welches Thema behandelt, natürlich oft einen Aufhänger, den viele mitbekommen haben, weil man es dann relevant für die Mehrheitsgesellschaft hält. Das ist ein bisschen der Clou daran. Also es gibt Demonstrationen, die sind auch seit Jahren in Köln irgendwo, von denen ich weiß, wo auch Freunde mitgehen und das kommt nicht in der Politik an. Da gibt es keine Petition, die 50.000 Unterschriften bekommt. Die haben aber auch durch Polizeigewalt oder sonstige Dinge sind die gestartet und da gibt es eigentlich einen Eskalationsaufhänger und das wird trotzdem nicht gehört. Aber prinzipiell, ja. Ich kann ja jetzt auf die Straße gehen und sagen, ich finde, Frankfurt soll autofrei werden. Das ist ja keine Eskalation. Dann ist das einfach meine persönliche Meinung, wie ich dann auf die Straße gehe.
Ja.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, den Bücherherbst.
Und wir sind auf der Frankfurter Buchmesse und wir reden über Protest, über zivilen Widerstand.
Die Journalistin Jasmin Mbarek, die kennt sich damit aus, hat ein Buch geschrieben über Protestbewegungen.
Und Lea Bonasera, die kennt sich auch damit aus. Sie ist nämlich auch Mitbegründerin der Protestgruppe Letzte Generation. Und deren Protestaktionen ja, sorgen ja immer wieder ziemlich für Aufsehen mit angemalten Kunstwerken oder kilometerlangen Staus festgeklebten Aktivisten.
Genau, und apropos Aufsehen, wir waren gerade schon bei der medialen Repräsentation von Protesten, Frau Bonasera, wenn Leute sagen, die Aktionen der letzten Generation, da geht es vor allem um Aufmerksamkeit. Ja, sie schreiben, das macht sie ganz fuchsig. Trotzdem ist es ja aber so, dass sie immer so wahnsinnig schöne Bilder von ihren Aktionen haben. Also wahnsinnig gut inszenierte, könnte man auch sagen, Bilder, oder?
Ja, aber das schließt ja nicht aus, dass es nur um die mediale Aufmerksamkeit geht, sondern die Aufmerksamkeit ist eins von vielen Puzzleteilen, die wir uns angucken und nach denen wir bewerten, ob der zivile Widerstand eben effektiv ist. Da fällt nicht nur runter, wie viel wird berichtet, sondern auch, wie viele Menschen kommen dazu, wie viele Menschen gehen aus ihrem Job zum Beispiel raus und schließen sich der letzten Generation an. Wie sehr kommen wir in die Einzelnen? Ich nenne das ja in meinem Buch Säulen der Gesellschaft, also die Kirche, die Universitäten, die Polizei, die alle ja dazu beitragen, weil bei denen auch die Macht liegt, wie viel Druck auf die Regierung ausgeübt wird. Deswegen macht mich das so fuchsig, wenn wir nur sagen, es geht um mediale Aufmerksamkeit, weil hinter dem zivilen Widerstand als Strategie steckt so, so viel mehr und das ist mein Versuch, das mehr mit in die Debatte zu bringen.
Hinter diesem Vorwurf steckt ja auch so ein bisschen die Frage danach, an wen sich der Protest richtet oder ob er die richtigen erreicht, also die richtigen Adressaten.
Nur die Medien oder, ja.
Genau, die Leute, die wirklich ihre Meinung verändern sollen. Frau Mbarek, wer sind denn die richtigen Adressaten?
Das würde ich gar nicht bewerten wollen, sondern die Frage ist, wenn man eine Protestform wählt, weil man ein Anliegen hat, das die ganze Menschheit betrifft mit Zeitlimit, dann ist immer die Frage, was ist das Wirkungsvollste? Also ich als Journalist bewerte dann gar nicht, wen das ansprechen sollte, aber was man aus der Analyse zieht, deswegen würde ich sagen, klar spielen die Bilder eine wahnsinnig große Rolle, weil das ist ja auch das, worauf dann die meisten anspringen oder eine gewisse Polarisierung entsteht. Und da einzugreifen und zu sagen, okay, wie schafft man es eigentlich zu erklären, was diese Aktivistinnen wollen, wen wollen sie eigentlich damit erreichen? Und dann sind wir natürlich bei der Debatte, ist es der LKW-Fahrer am Tempelhofer Damm oder ist es eine Person, die eigentlich gerade gar nicht da ist, dann diese Bilder mitbekommt und denkt, okay, ich mobilisiere mich jetzt selber. Wobei ich diesen letzten Schritt einfach nicht so sehe. Also in der Massenbewegung, die es bräuchte, um die Ziele einzuhalten oder die Politik zu machen, die Gruppen wie die letzte Generation fordern. Das heißt, eigentlich muss das ja so stattfinden, dass es überall ankommt, aber gleichzeitig auch nicht eine Wut entfacht, die diese Nischendebatten, die ja auch euch so stören, befeuern, weil das tut man trotzdem. Also dann diskutiert man halt 8 Wochen darüber, ob die Radfahrerin tot ist wegen der letzten Generation oder weil es einfach eine blöde Straße war und ein Unfall und wir eine andere Debatte führen sollten.
Frau Bonasera, Sie sagen, das gilt eigentlich für jeden Protest, dass es total schwer ist, die richtigen, in Anführungszeichen, Adressaten zu erreichen. Auch wenn wir an Bahnstreik denken, ja, das trifft immer die PendlerInnen, obwohl man den Konzern vielleicht erreichen möchte. Erreichen Sie bei der letzten Generation die richtigen Adressaten?
Also unser Adressat ist ja ganz klar die Regierung und es geht darum zu gucken, wie schafft man das am besten und da bietet der zivile Widerstand über 350 verschiedene Formen, die man sich bedienen kann. Da ist die Straßenblockade eine davon, die wir ja benutzen, weil es eben nicht ignoriert werden kann, so wie die 6 Leute in der oder 8 Leute in der Straße, sondern es geht direkt ins Herz und Straße ist ja immer schon auch ein Ort des Protestes gewesen. Deswegen gibt es viele Gründe, warum wir uns für das Mittel entscheiden, aber wir entscheiden uns ja nicht nur ausschließlich dafür. Sie haben vorhin angesprochen, muss es immer nur stören und empören. Es gibt auch eine schöne Form, die nennt sich Lachtivismus. Da geht es darum, über Humor bestimmte Demokratiedefizite aufzudecken. So haben wir zum Beispiel vor dem Kanzleramt Kartoffeln gepflanzt, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Bundesregierung gerade die Agrarwende verpasst, die wir eigentlich so dringend bräuchten für 2030, wo wir sehr viele Tipps bekommen haben, zu welcher Jahreszeit man Kartoffeln pflanzen soll. Aber das alles sind Methoden, die uns weiterbringen, um den Druck auf die Bundesregierung schlussendlich so groß machen zu können, dass sie was verändert.
Sie beschreiben das als Humor. Sehr viele, also die Mehrheit in Umfragen, hat nicht so richtig viel Humor übrig für ihre Aktionen. Und Frau Mbarek, Sie schreiben ganz klar, Kommunikation ist ja immer Ursache und Wirkung. Das heißt irgendwie, die Kommunikation gelingt halt nur, wenn die Wirkung dann auch irgendwie passt. Können Sie das erklären?
Ja, ich finde einen Punkt, wenn ich ihn kurz aufgreifen darf, also dass die Politik und die Regierung der Adressat ist, da kommen wir wieder zum Paradoxon, wie gut funktioniert das eigentlich mit Protest, der so viele Nischendebatten auch aufmacht. Also man hat ja auch eine Probe, aber man merkt ja, bestimmte Aktionen bewirken bestimmte Momente, wie das dann überhaupt nicht eigentlich dazu führt, dass genau das, was man an der Politik und an vielleicht auch Medien kritisiert, ja trotzdem passiert und die Deutungshoheit der Politik dafür sorgt, dass man genau diese Proteste auslösen kann und jetzt sagen kann, oh, Fridays for Future, die waren wahnsinnig toll, weil die haben uns nicht so genervt und dann die Mehrheit ja auch denkt, okay, das ist jetzt so. Aber bei der, genau, also Kommunikation im Sinne von, was sind eigentlich meine wirklich realistischen Mittel, um da hinzukommen, was ich brauche? Und das wäre ja demokratisch gesehen, wenn wir jetzt, in dem Rahmen bleibe ich, eine Mehrheit an Menschen, die so wählt, dass diese Dinge ausgeführt werden politisch. Und wir leben in einer Demokratie und diese Regierung ist gewählt mit der Mehrheit der Stimmen dieses Landes. Und da finde ich es halt relativ schwierig, wenn man da nicht schaut, ob der Kommunikationsweg nicht auch ein anderer sein kann, weil ich glaube, da, wo es ankommen soll, sowohl bei der Regierung als auch vielleicht in der Mehrheitsgesellschaft, die alles nur konsumiert, da ist es ja noch nicht so.
Ja, Frau Bonasera, dieser Punkt irgendwie, dass es ja auch eine Mehrheit an Wählerinnen und Wählern braucht, die diese Politik unterstützen, die sie haben wollen, wenn sie Erfolg haben wollen. Und dann eben diese Frage nach der Kommunikation mit der Ursache und der Wirkung. Wenn ich jetzt mal böse zuspitze, wie oft haben Sie denn schon erlebt, dass jemand, der da im Stau steht, nach 2 Stunden aussteigt und sagt, ach Mensch, jetzt hatte ich mal 2 Stunden, da habe ich ein bisschen nachgedacht, das nächste Mal wähle ich anders. Also wie sehr misslingt eigentlich Ihre Kommunikation?
Also tatsächlich habe ich das schon sehr oft erlebt, dass Leute mit Keksen, Kuchen, Kaffee vorbeikamen und auch sich positiv
geäußert haben. Ja, vorbeikamen ist was anderes als die Leute, die im Stau stehen.
Mit denen hatte ich auch schon sehr viele konstruktive Gespräche. Ich weiß aber, worauf Sie hinaus wollen. Das sind ja, ist ja kein Geheimnis, dass es die Umfragewerte gibt, die zeigen, die Protestmethode ist nicht so beliebt. Da sind wir bei 20-30%, wenn es gut läuft. Aber da kommt jetzt wieder der wissenschaftliche Teil ins Spiel, weil die Prozentzahlen überraschen mich in dem Sinne nicht, weil Protest am Anfang, wenn er anfängt, nicht von der Mehrheit unterstützt wird. Es gibt Analysen, die haben geschaut, wie entwickelt sich der Protest. Und am Anfang, wenn die Leute ja noch in den ganzen Narrativen auch drinstecken und sich noch nicht so empört haben, dann ist die Unterstützung natürlich nicht so groß. Was allerdings wichtig ist, ist, dass es die Mehrheiten für Klimaschutz gibt. Und da würde ich noch ergänzen, dass es bei der Wahl keine einzige Partei gab, die man wählen konnte, die ein Wahlprogramm hatte, was 1,5 Grad konform war. Und das ist ja überhaupt erst der Punkt, wo der zivile Widerstand ins Spiel kommt, wenn wir in der Demokratie, die wir heute in Deutschland haben, so ein großes Problem haben, dass man das über die Bürgerinnen und Bürger lösen muss, die sagen, so geht es gerade nicht weiter.
Weil du gerade bei der Empörung warst, Christian, auch Frau Bonasera, Sie schreiben ja, ziviler Widerstand sei immer gewaltfrei, das ist immer friedlich. Und trotzdem berufen Sie sich auch ein Konzept des politischen Jiu-Jitsu von dem US-Amerikaner Richard Gregg, der beschreibt, also der macht die Analogie von dieser Jiu-Jitsu, ist eine waffenlose japanische Kampfkunst, die also den Gegner, die Kraft des gegnerischen Angriffs auf ihn, sozusagen gegen ihn anwendet, und sie übertragen das auf den zivilen Widerstand und sagen, naja, wenn der Staat sich unverhältnismäßig gegen uns verhält, zum Beispiel in Form der Polizei, dann hilft das uns, dann sind wir in einem moralischen Vorteil. Heißt das also, Sie sind darauf angewiesen, dass der Polizei mal der Kragen platzt bei Ihren Protesten?
Also das ist was, was nicht ich übertragen habe, sondern was die Grundlage ist von den Studien zum zivilen Widerstand, dass wir wissen, wenn man etwas aufdeckt in dem Staat, Ungerechtigkeiten, und versucht daran, was zu ändern, dann wird der Staat darauf reagieren. Der wird es nicht einfach geschehen lassen, weil der will ja weiter existieren. Und wenn man dem Ganzen eben mit Friedlichkeit begegnet, dann gerät es in eine Asymmetrie, die zum eigenen Vorteil ist. Das heißt nicht, dass wir das irgendwie provozieren oder so, sondern ganz im Gegenteil, es wäre naiv, sich nicht auf diese Dynamik vorzubereiten, weil man ganz genau weiß, wir protestieren, der Staat wird darauf reagieren. Das haben wir ja in Deutschland vermehrt gesehen mit Hausdurchsuchungen, aktuell mit der kriminellen Vereinigung. Und natürlich darf man dann nicht selber auch in Gewalt umschlagen, sondern die Magie und die Wirkkraft liegt da drin, wenn man selber friedlich bleibt.
Gregg argumentiert ja aber schon, je unverhältnismäßiger der Staat reagiert, desto mehr kippt die öffentliche Stimmung. Das heißt, Sie sind da bin ich jetzt wieder bei der Frage nach der Eskalation. Sie sind eigentlich darauf angewiesen, so sehr zu nerven, dass der Staat eskaliert?
Nee, wir sind darauf angewiesen, aufzudecken, was passiert und wissen, dass dann der Staat darauf reagieren muss. Und wir versuchen, einen Weg damit umzugehen. Und das würde ich noch mal, ist nochmal ein Unterschied zu dem, was Sie gesagt haben, ja.
Wann ist Protest erfolgreich? Was erreicht Klimaprotest und was erreicht die letzte Generation mit ihren Aktionen?
Darüber reden wir im Bücherherbst von Deutschlandfunk Kultur auf der Frankfurter Buchmesse. Lea Bonasera ist bei uns, eine der Mitbegründerinnen der letzten Generation, mit ihrem Buch Zeit für Mut ist jetzt. Und die Journalistin Jasmine Berg mit ihrem Buch Protest über die Wirksamkeit und Risiken des zivilen Ungehorsams. Wir haben vorhin schon mal kurz über die Moralisierungsfalle gesprochen und ich lese bei Ihnen den Satz, Frau Mbarek, wer mit Moral wirbt, wird keine Realität ernten. Ich pick diesen Satz deswegen jetzt nochmal so raus, weil Sie beide sich die ganze Zeit so einig wirken, aber in Ihrem Buch ich eigentlich den Eindruck hatte, dass Sie schon auch ein Problem damit haben, wie diese Proteste stattfinden, Stichwort Moral.
Ja, es ist eher eine Analyse, weil ich glaube, das persönliche Bewertung davon, ob das richtig oder falsch ist, weil ich ja auch
die Analyse. Wie sieht die aus?
Nein, weil ich auch wirklich über Empathie schreibe und den Faktor Klimaangst als Empathiepunkt natürlich verstehen kann. Aber wenn wir darüber sprechen, wie bestimmte Protestformen erfolgreich sein können, dann sprechen wir natürlich über das Können, realpolitische Situation einschätzen zu können, aber auch einschätzen zu können, was Protest dann wirklich bewirkt. Ne? Und weil du eben von der Anfangsphase gesprochen hast und dann das Übertragen in die Gesellschaft, dass das irgendwann ankommt, da finde ich, ist der Satz wieder sehr treffend, wenn wir so eine zeitliche Begrenzung haben und das Thema ist ja nicht erst seit 3 Tagen so und die letzte Generation auch nicht erst seit 3 Tagen auf der Straße. Wann ist dann dieser Punkt und ist dann dieses Tool der Moral über Bilder, über Angst, über politische Kritik, funktioniert es dann eigentlich?
Funktioniert das? Und eine andere Frage, die da mit drinsteckt, ist, warum sind überhaupt eigentlich Klimaaktivisten und dergleichen, warum sind die überhaupt in der Bringschuld, die anderen zu überzeugen? Warum ist das nicht die bürgerliche Pflicht eines jeden Menschen, sich da selber zu informieren? Warum sind die was verändern wollen, in der Bringschuld?
Das gilt für alle Protestformen. Das ist eine generelle Analyse, die ich treffe. Wir haben aber, also wir können ja nicht davon ausgehen, dass eine Gesellschaft per se mit dem Richtigen oder was wir moralisch richtig für das Gesamte halten, in ihren Alltag gehen, politische Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn ich als Aktivist, und davon können auch marginalisierte Gruppen erneut ein Lied singen, wenn wir über Rassismus, Hass auf queere Menschen sprechen, das sind ja auch Gruppen, die seit Jahren protestieren, politisch gehört werden wollen, auch übersehen werden, obwohl wir eigentlich sagen, es müsste in einer Demokratie normal sein, dass solche Dinge nicht existieren, ist man natürlich in der Bringschuld, diese Mehrheit zu mobilisieren, wenn man wirklich etwas verändern möchte. Also es ist ja nicht so, dass ich etwas in die Welt reinwerfe und die Politik wird es sicherlich aufgreifen. Das kann in einzelnen Fällen passieren, aber es ist ja meistens nicht so. Das heißt, sich darauf so ein bisschen zu besinnen, dass man ja durchaus unterlegen ist oft mit den eigenen Forderungen, weil man nicht in den richtigen Machtpositionen sitzt, weil man vielleicht keine Partei gründen möchte, weil man das nicht sinnvoll findet oder sich nicht repräsentiert sieht im Bundestag, im Landtag und sonstigen Institutionen, dann ist man einfach in der Bringschuld. Ich meine das auch ganz sachlich, gar nicht, ob ich das jetzt selber richtig oder falsch finde.
Es ist ganz pragmatisch einfach so.
Frau Bonasera, Sie haben vorhin ein bisschen anekdotisch erzählt, wie Sie in konstruktive Gespräche kommen mit Einzelnen bei Protestaktionen und sowohl mit UnterstützerInnen als auch mit GegnerInnen. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass der zivile Widerstand der letzten Generation effektiv und erfolgreich ist. Ich glaube Ihnen das bei so einzelnen Interaktionen mit einzelnen Personen, aber wie sieht es denn bei der Mehrheit aus? Sind Sie da auch erfolgreich?
Also ich finde, Frau Mbarek hatte so einen richtig schönen Satz in ihrem Buch, der gesagt hat, der zivile Widerstand ist der Albtraum für alle diejenigen, die am Status quo festhalten, was für mich das Ausmaß von eigentlich der Arbeit zeigt, die wir versuchen zu machen, dass es ein riesiges Problem ist, das wir Stück für Stück versuchen anzugehen. Und da steht die letzte Generation, würde ich sagen, noch am Anfang. Das kann wie in den Niederlanden, da war jetzt ein riesiger Protest, der die Regierung dazu gebracht hat, einen Weg zu finden aus den fossilen Subventionen auszusteigen. Und das ist gekommen in dem Moment, wo die Medien auch angefangen haben, über diese Sachen zu berichten. Und da sehe ich gerade noch ein großes Hindernis für die letzte Generation Deutschland, dass einfach die Informationsgrundlage hier bei uns noch gar nicht so gegeben ist. Weil das, was über die Klimakrise in den Medien berichtet wird, ist, es ist teuer, die Veränderungen, die sind irgendwie schlecht für uns und Technologie rettet uns. Also worauf ich hinaus will, ist, dass wir noch gar keinen Boden in Deutschland haben, wo sich die Massen Menschen empören können und dass wir eben uns Stück für Stück vorarbeiten und da würde ich sagen, nicht nur anekdotisch, sondern ja systematisch analysieren, wo können wir schon Erfolge verbuchen. Und einer, der jetzt vor ein paar Tagen kam, war, dass es in Kiel jetzt Gesellschaftsräte geben soll, also Räte, die die Bevölkerung mitnehmen. Und Gesellschaftsräte sind ein Wort, das hat sich die letzte Generation ausgedacht vor einem Jahr, um eine Abgrenzung zu den Bürgerräten zu finden, was natürlich, würde ich zustimmen, nicht heißt, die letzte Generation hat jetzt schon alle ihre Forderungen und Ziele erreicht, aber auf diesem Weg dahin können wir eben sehr viele Teilsiege, sage ich mal, verbuchen.
Ziviler Widerstand als Albtraum derjenigen, die den Status quo bewahren wollen, haben Sie gerade zitiert.
Worte?
Genau,
ja.
Sie haben Jasmin Mbarek zitiert. Und deswegen will ich mal kurz einen gedanklichen Sprung machen. Ich möchte mal weg von den Klimaprotesten, weil wir die ganze Zeit reden über zivilen Ungehorsam, über Proteste, irgendwie was Progressives will, der irgendwie Marginalisierten zu mehr Rechten verhelfen will, etc. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so zutreffend ist, ob es nicht auch verdammt viel anderen Protest gibt von Menschen, die gar keinen Fortschritt wollen. Also Menschen, die zum Beispiel gegen eine erfundene Diktatur ankämpfen wollen, indem sie versuchen, das Reichstagsgebäude zu stürmen.
Oder? Ja, oder Menschen, gerade die jetzt gerade aktuell für die Rechte für Palästina demonstrieren, aber eben ohne den Abstand zur Terrororganisation Hamas zu markieren.
Ja, oder noch extremer, rechtsextreme identitäre Bewegung, die ja ganz ähnlich wie die letzte Generation das Brandenburger Tor benutzt für ihren zivilen Widerstand. Da bekommt doch Frau Mbarek dieser Satz, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben, wo Sie gesagt haben, das ist ein Kompliment. Protest ist impulsiv, vulgär, rau. Und auch Ihre Behauptung, das hält die Demokratie in Bewegung, das bekommt dann einen ganz schön unschönen Sound, oder?
Nee, weil meine Grundprämisse für Protest ist, dass er demokratisch ist. Und das gilt für jede Richtung, jede Ausführung. Und wenn ich in einer Protestbewegung bin, die den Holocaust leugnet oder bestimmte Rechte, die in diesem Land nicht, also die man nicht, wo man sich nicht so äußern kann, dann ist das gar nicht Teil der Debatte. Ich rede hier von demokratischem Protest, der demokratisch verwendet wird, um zu partizipieren. Wenn ich eine Position habe, die dem wieder per se widerspricht, dann hat das gar nicht die gleiche Plattform, wo man da startet. Und deswegen ist, das schreibe ich auch in dem Buch, haben kleinere Gruppen, die Protest verwenden, gerade aus der rechten, nicht demokratischen Ecke, oft viel mehr Power, sowas ins Wanken zu bringen, weil sie mit Einzelnen, wo man auch nicht weiß, okay, sind das Menschen, die auch im Verfassungsschutz sitzen, wie viel Zugriff haben sie auf die Politik, auf die Wirtschaft, das noch viel gefährlicher ist, als wenn man über demokratische Vorhaben spricht. Ich glaube, da gibt es einen sehr signifikanten Unterschied.
Es gibt einen großen Unterschied, aber trotzdem, wir versuchen ja zu verstehen, wie funktioniert Protest, wann ist er erfolgreich? Und Sie haben vorhin die ganze Zeit gesagt, so, ich bewerte nicht. Sie analysieren das ganz pragmatisch. Wieso sagen Sie dann jetzt, dass der Protest ein Protest ist und der andere ist kein Protest. Ist ja doch eine Bewertung.
Nein, es ist ein demokratischer Fakt. Wenn ein Protest für etwas einsteht, was nicht unsere Grundrechte in Frage stellt, dann ist es ein legitimer demokratischer Protest. Das heißt, auch bei der Corona-Bewegung zu Beginn haben wir auch Menschen gehabt, die per se für Vorhaben auf die Straße gegangen sind, die nichts mit antidemokratischen Zielen zu tun hatten. Die Frage ist, wie sehr das mobilisiert wurde, weil wir als Gesellschaft auch relativ schnell diese Art von Protest, weil es kein linker Protest war oder kein moralisch überhöhter, so schnell in eine Ecke geschoben haben. Das war auch ein großer Fehler. Aber diese Menschen, die waren auch Demokraten, die sagen, hey, ich möchte mich nicht impfen lassen oder ich habe das Gefühl, es wirkt gerade autoritär und ich fühle mich ein bisschen lost. Diese Menschen, die haben auch eine Legitimation gehabt zu sagen, ich möchte protestieren oder mich irgendwo hinstellen.
Wie immun, Frau Bonacera, ist der Zivilwiderstand der letzten Generation gegen antisemitische, rassistische, gewalttätige, antidemokratische Abgründe?
Also wir haben sehr klare Regeln. Das ist bei uns tatsächlich auch ein Grund, der dazu führen kann, dass man ausgeschlossen wird aus der Bewegung, weil wir uns eben auf die Grundwerte auch geeinigt haben. Und generell ist die Friedlichkeit auch was, das wissen viele auch nicht. Man kann bei uns nur auf die Straße gehen, wenn man auch ein Training gemacht hat und weiß auch, sich friedlich zu verhalten. Da kommt ja auch immer so die Frage, radikalisieren wir uns, was genau in diese Gegenstrategie spielt, die ja die Politikerin und auch Teil der, also die Springerpresse ja auch versuchen, gegen uns zu fahren. Aber es ist sehr klar, wir haben von Anfang an gesagt, dass wir friedlichen Widerstand machen, weil das am effektivsten ist. Und es macht aus wissenschaftlicher Sicht weniger Sinn, in Gewalt umzuschlagen. Und auch aus moralischer Sicht ist das was viele von uns sich nicht mit sich vereinbaren können.
Und Jasmine Barek hat über die Wirksamkeit und Risiken von zivilem Ungehorsam gesprochen. Ja, und die Risiken klangen vorhin schon an. Frau Bonacera, Sie als Mitbegründerin der letzten Generation haben schon gesagt, es gäbe da in der Presse so Vorurteile, dass Sie sich nicht genug abgrenzen würden. Und tatsächlich irgendwie, wenn man insbesondere konservativen Stimmen aus Medien und Politik glauben darf, dann sei der Protest eigentlich nicht richtig demokratisch legitim. Bevor wir auf die Abgrenzung kommen, springe ich nochmal zu Ihnen, Frau Embarek, weil ich gerne wüsste, auch das klang vorhin schon an, wann Protest eigentlich legitim ist. Er muss demokratisch sein. Ich nehme an, protestieren gegen demokratisch gefällte Entscheidungen, logisch. Wenn dann aber dieser Protest diskutiert wird und von der Mehrheit verworfen wird, ja, dann darf man auch noch weiter demonstrieren. Aber wie lange protestiert man? Also liegt da irgendwie so eine Rutschbahn zur Radikalisierung drin, wenn man 20, 30, 40 Mal protestiert und das wird halt ignoriert?
Nee, also ich bin jetzt auch keine PR-Beraterin für zivilen Ungehorsam, aber ich glaube, das Risiko des Radikalen, das kann sich eigentlich von Anfang an abzeichnen. Was wir bei der letzten Generation von Diskussionen erleben, ist ja eigentlich, dass auch durch ein gewisses Framing, ich erinnere mich an Klima-RAF, was nun wirklich wahnsinnig überzogen war, überlegt wird, was das Extremste sein könnte, was diese Bewegung tut. Darüber kann man nachdenken, aber ich glaube, dass Organisationen oder Bewegungen sofort vorwegzunehmen, das ist auch einfach undemokratisch. Das ist schon so ein Silencen, würde ich es nennen, von den Vorhaben. Genauso wie wenn ich Corona protestieren von Anfang an einfach rechte Nazis nenne und dann nicht zuhöre, was sie sonst zu erzählen haben. Dementsprechend, ich glaube, Protest ist einfach zu Beginn, wenn er diese Kriterien erfüllt, immer legitim. Man muss natürlich dann schauen, was man damit macht, wenn man merkt, okay, die Gesellschaft wird wütend, vielleicht kippt es auch in bestimmte Richtungen, die antidemokratisch werden in der Gegenstimmung und wie hilfreich ist das eigentlich für das eigene Vorhaben und gefährdet es nicht vielleicht auch dann irgendwann mit bestimmten Methoden, auch Mitglieder der letzten Generation, wann schlägt vielleicht auch mal jemand richtig feste zu und reißt nicht nur von der Straße oder tritt in den Bauch, sondern vielleicht stirbt auch ein letzter Generation Aktivist, you never know. Also
Gewalt gegen die Aktivisten gab
genau,
es schon genügend.
Die gab es schon genug und wir müssen nicht vorher framen, ob diese Organisation radikal ist. Und sich darauf einzulassen, dass man eventuell verhaftet wird für etwas, ist übrigens auch etwas Legitimes, weil ich gehe das Risiko ein, dass ich verhaftet werde, dass ich eine Haftstrafe absitze. Wie legitim das Rechtssystem an der Stelle ist, das kann die letzte Generation für sich bewerten, wie gut sie das findet. Aber auch das ist ja eine Entscheidung, die demokratisch trotzdem funktioniert.
Ich glaube, historisch gesehen kommen diese Vorwürfe, die beziehen sich dann auch darauf, dass eben die Vorläufer und die Gründungsgedanken der letzten Generation teils dann doch problematisch sind. Also Roger Hallam, britischer Umweltaktivist, der ist ja schon mit sehr hanebüchenen Sätzen aufgefallen. Also Demokratie im Vergleich zum Kampf gegen die Klimakrise irrelevant. Klimawandel hat er verglichen mit einem Rohr, durch das Gas in eine Gaskammer fließt. Der Holocaust, den hat er als einen nur weiteren Schiss in der Geschichte bezeichnet. Und der wiederum hat dann ja einen Aufruf geschrieben, die Last Generation, und das ist dann ja unterzeichnet worden, auch von einem ihrer Mitbegründer, und so ist das Ganze ja entstanden. Wie sehr grenzen Sie sich damit ab? Das ist ja der Vorwurf. Also Holocaust-Verharmlosung, Demokratieverachtung. Wie verhalten Sie sich zu diesem gedanklichen Vorvater?
Also Roger Hallam ist kein Teil von der letzten Generation in Deutschland. Was einzelne Mitglieder bei uns machen, da habe ich wenig Einfluss drauf.
Henning Jeschke ist genauso wie Sie Mitbegründer und der hat das unterzeichnet.
Ja, aber was Henning Jeschke privat macht, der spricht ja in dem Sinne nicht für die letzte Generation. Also
das ist
wir
privat.
Als letzte Generation haben eine sehr klare Abgrenzung von diesen Sachen, die Roger Hallam gesagt hat, weil die einfach das absolut nicht geht und damit wollen wir nichts zu tun haben.
Wie klar ist diese Haltung, wenn ich im August noch gelesen habe, da hatte der Tagesspiegel interne Chats übermittelt bekommen und hat das publiziert, dass da heftig gestritten wurde. Da ist aus der Basis Ihnen in dem Leitungstrio vorgeworfen worden, Sie würden sich nicht distanzieren. Also wie klar ist das, wenn es die Basis nicht überzeugt?
Also wir haben uns ja sofort danach distanziert eben von diesen Äußerungen und klar gab es so ein paar Stimmen, die gesagt haben, wir müssen uns erstmal angucken. Roger Hallam hat auch viel zum Protest beigetragen, aber das ist eine Debatte, die hat nichts in dem Sinne mit der letzten Generation zu tun. Woher diese ganzen Vorwürfe kommen, da würde ich gerne nochmal auch diesen Begriff von der RAF aufgreifen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das Delegitimieren durch Begriffe wie die RAF schon zu Zeiten von der AKW-Bewegung gemacht wurde. Also wir sehen sehen, es wiederholt sich, dass diese Begriffe eben genutzt werden. Und es gibt in den Wissenschaften einen Begriff dafür, der nennt sich Smart Repression, also eine sehr schlaue Form der Unterdrückung, weil es eben der Regierung erleichtert, die Proteste von Anfang an klein zu halten und nicht nur das, sondern über diesen Weg auch Gesetze zu verschärfen und Strafen zu erhöhen. Und das ist eine ganz gefährliche Dynamik, die wir sehen. Deswegen will ich auf jeden Fall nochmal diesen Punkt einbringen, dass ich sehr wenig nachvollziehen kann, wie die Medien so auf diesen Zug aufspringen können und das auch befeuern können und dass über den zivilen Widerstand geschrieben wird, so wie in den Zeitungen darüber geschrieben wird, weil das wirklich eine ganz andere Welt ist als von dem, was wir wissenschaftlich dazu wissen, und das müssen wir einfach mehr in diese Debatte holen. Deswegen ist der Buch nur ein kleiner Teil, sondern wir alle müssen das auch versuchen, das Thema mehr nach vorne zu bringen.
Das von Frau Bonasera war jetzt so halb gerichtet als Frage an Sie, Frau Mbark, ja, aber ich fürchte, Sie wollen gar nicht für die Medien sprechen.
Nee, das kann ich auch gar nicht. Ich würde aber, also, und ich, da finde ich, haben wir eine wahnsinnig privilegierte Medienlandschaft. Ich glaube, der Fokus auf Fakten und wissenschaftliche Basis bei den etablierten Medien, die ich so konsumiere, den finde ich durchaus gegeben und würde mich da nicht anschließen bei dieser Meinung. Aber natürlich ist es immer wieder eine Frage, die sich Journalisten auch stellen müssen. Was priorisiere ich bei der Berichterstattung? Wem gebe ich eine Bühne? Was möchte ich direkt nach einem Vorfall als Diskussion starten? Und da kann man auf jeden Fall drüber nachdenken, aber ich kann bis jetzt sagen, dass es bei mir zumindest und auch in dem Land, in dem ich arbeite, dass ich da ein gutes Gewissen habe.
Wir haben noch so viele Fragen an Sie, aber wir haben keine Zeit mehr.
Wir müssen hier leider genau unseren Bücherherbst beenden, aber ich glaube, Tatsache. Wir haben so viele Plädoyers für die Empathie gehört und ich glaube, ich finde auch gesehen, in der Diskussion gehört, dass das vielleicht ein Punkt ist, auf den wir uns belassen können. Lea Bonasera war bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur, Mitbegründerin der letzten Generation. Sie hat das Buch geschrieben, Die Zeit für Mut ist jetzt, wie uns ziviler Widerstand aus der Krise führt, bei S. Fischer erschienen. Außerdem war Jasmin Mbarek zu Gast. Ihr aktueller Essay trägt den Titel Protest über Wirksamkeit und Risiken des zivilen Ungehorsams, erschienen bei Leikam.
Haben Sie vielen Dank, Dankeschön. Sie beide. Dankeschön.